Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hydrohelden-Podcasts. Heute wieder bei mir, wie immer, der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo Andreas.
Ja, mein Name ist Andreas Klöß und wir wollen heute einen kleinen Rückblick für das Jahr 2025 wagen und einen Ausblick in das Jahr 2026 und das Ganze ein bisschen aus hydraulischer Sicht.
Genau, hydraulisch und allgemein, oder?
Hydraulisch und allgemein, genau.
Genau, es gab ja ein paar Themen, die uns beschäftigt haben. Was hat dich denn, Andreas, 2025 am meisten beeindruckt, beschäftigt oder welches Produkt hat dich vom Hocker gehauen?
Also, was mich beschäftigt hat, war eigentlich so ein bisschen die Hannover Messe. Die Hannover Messe 2025 im Zeichen der MDA, Motion Drive Automation, also eigentlich die Hydraulikmesse, die war tot. Also da war irgendwie gar nichts mehr groß. Ja, es gab so eine Halle, wo ein bisschen was war, wo die großen Protagonisten waren, wie Bosch Rexroth, da war was. Da wurden auch gewisse Innovationen ausgestellt. Aber ansonsten, außer Chinesen und ein paar vereinzelten, verlorenen Seelen, die ausgestellt haben, war da nichts. Und ich glaube, das wird für die Hannover Messe ein Riesenproblem werden. Also es hat mich wirklich ein bisschen schockiert auch. Und ich habe auch gesagt, nee, da brauchst du eigentlich nicht mehr hinzugehen. Das hat sich für mich erledigt.
Und noch nicht mal als Besucher, ne? Musst du da hingehen,
nee,
ne?
Nee.
Also es haben auch diverse Kontakte, die wir ja haben, bestätigt, die teilweise als Besucher und als Aussteller da waren. Die haben also wirklich dasselbe gesagt. Die haben gesagt, Hannover Messe ist aus hydraulischer Sicht nicht mehr relevant.
Ja, sehe ich genauso. Was mich dann dort aber trotzdem als Produkt eigentlich gecatcht hat, was ich richtig spannend fand, ist der Carbonzylinder von Mark Hydraulik. Also das finde ich ein total interessantes Produkt und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Zukunft. Auch wenn das Verbrenner aus wieder gekippt wurde, ist ja doch Energieeinsparung immer ein Thema und ich glaube, da hat Mark Hydraulik eine sehr gute Lösung gefunden, was das Thema angeht.
Ja, das ist wirklich innovativ, würde ich sagen, an der Stelle. Ich meine, jeder weiß, dass es sowas gibt, also nicht jetzt in Zylinderform, sondern dass es eben diese Carbonfasern gibt, Kohlestofffasern gibt. Und der Mark Hydraulik, der hat es ja relativ interessant und innovativ am Zylinder eingesetzt. Und das Spannende natürlich gerade für die Mobilhydraulik ist natürlich die Gewichtsersparnis. Und das ist ganz ja schon genau. Heftig, ja. Wenn du dann so ein Zylinderchen in der Hand hast, das dann nur noch ein Viertel von dem wiegt, was der ursprüngliche Zylinder gebogen hat. Das macht natürlich im Hinblick auf die Energieeinsparung bei den Fahrzeugen schon etliches aus, glaube ich. Das
definitiv
ist richtig.
Definitiv, ja. Ja, und dann waren wir ja noch auf der Bauma und auf der Agritechnica. Die Bauma, die war doch wesentlich besser besucht als eine Hannover Messe, liegt natürlich auch am Publikum, ganz klar. Aber da hatte ich so den Eindruck, ja, es geht wieder los, es zieht wieder an, es wird wieder mehr. Ne? Die Stimmung war gefühlt auch gut. Zwar zumindest mein Eindruck, wenn ich so mit den Ausstellern gesprochen habe. Bei der Agritechnica, da war es wieder genau das Gegenteil. Lag vielleicht auch daran, dass die Komponentenhallen dann mit Halle 15, 16, 17 irgendwo in der Mitte des Messegeländes platziert sind. Und gerade an den Exklusivtagen, die dieses Mal ja eigentlich fast 3 Tage waren, also montags war Eröffnung, sonntags war Eröffnung, Montag, Dienstag waren diese Exklusivtage und da war in den Komponentenhallen halt gar nichts los. Ne? Wir waren dienstags und mittwochs auf der Messe, das war teilweise auch, also gerade dienstags erschreckend und die Aussteller waren auch sehr, naja, enttäuscht, würde ich mal ganz vorsichtig ausdrücken. Ne?
Ja, das trifft's, glaube ich, ganz gut. Im Nachgang habe ich erfahren, dass die anderen Tage, dass die wirklich teilweise überlaufen waren, weil einfach die Ticketpreise natürlich wesentlich günstiger waren. Ob da jetzt deshalb mehr Geschäft generiert werden konnte, das ist natürlich die andere Frage. Ich meine, klar, bei den großen Landmaschinen, wie sie alle heißen, die grünen und blauen und roten und so, klar, die hatten natürlich schon Zulauf, da waren die ganzen begeisterten Besucher da, aber im Bereich von Komponenten weiß ich nicht, ob sich das wirklich bezahlt macht am Ende vom Tag. Ich habe mit einem Aussteller jetzt die Woche mal gesprochen, habe gesagt, Mensch, erzähl mal, wie waren die Archi-Technica? Und der hatte das dann mit einem ganz markanten Wort bestätigt. Er hat gesagt, der war eigentlich gar nichts dabei. Also die hatten ein, zwei Gespräche wirklich, wo was bei rübergekommen ist dann auch. Aber das war terminiert. Das hätte man auch überall anders machen können. Und er sagt, die Kosten stehen leider nicht im Verhältnis zu den Nutzen, den sie als Aussteller jetzt davon getragen haben sozusagen. Die haben viel Ventiltechnik ausgestellt. Er hat gesagt, das macht eigentlich, also ums Geschäft zu generieren, macht es keinen Sinn, um da zu sein, um gesehen zu werden und mit anderen Ausstellern zu sprechen, ist ganz okay, aber dafür ist dann halt als Aussteller schon lang. Wenn du die ganze Woche auf der Messe bist, das ist ja auch mit Kosten verbunden und mit Zeitaufwand, ist natürlich auch nicht ganz ohne.
Ja, vor allem ist die Frage, wie du sagst, Kosten. Ne? Also was kostet mich so ein Messeauftritt und gibt es nicht andere Wege, um sichtbar zu werden? Und ich meine, wir beide, wir machen das ja. Also wir waren ja auch immer als Aussteller unterwegs, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erwähnt in irgendwelchen Podcasts bei uns. Ich habe das komplett eingestellt vor 6 Jahren, weil ich einfach gemerkt habe, es bringt uns nichts und es kostet unheimlich viel Geld. Und es gibt andere Wege, die für uns in unserer Größenordnung als Unternehmensgröße definitiv sinnvoller sind. Und das hat sich jetzt eigentlich auch wieder bestätigt, meiner Meinung nach.
Ja, das ist so definitiv. Ich meine, ich hatte es ja auch schon ein paar Mal gesagt, die All About Automation Messen, die sind jetzt zwar nicht unter dem Fokus der Hydraulik, aber sag mal, es sind unter anderem auch etliche Hydraulikfirmen und Hydraulikkunden dort unterwegs. Das finde ich eigentlich immer ganz nett. Die Messen sind zum Beispiel Dienstag, Mittwoch ist Ausstellertag. Das heißt, du kommst am Mittwoch, am Montag, Mittag kommst du an zum Aufbauen, bist in 2, 3, 4 Stunden fertig. Dann kann ich irgendwie noch ein bisschen was vorbereiten für die nächsten 2 Tage. Dann sind 2 Tage Messe. Am gleichen Tag des letzten Messetags baue ich ab und gehe ich wieder nach Hause. Das ist A, vom zeitlichen Aufwand wirklich überschaubar. Ja, das geht wirklich gut. Mhm. Und auch vom Kostenaufwand ist das ein Bruchteil dessen, was die anderen Messen kosten. Und ich muss wirklich sagen, es macht einen Höllenspaß, weil du hast ganz gezielte Fachgespräche. Da kommen Leute mit einer ganz konkreten Frage zu dir auf den Stand. Und das geht dann teilweise auch mal eine Stunde, bis die Gespräche dann beendet sind. Und da kam echt immer was bei rüber bis jetzt. Also es war keine Luftnummer in dem Sinn, dass du sagst, oh, ich weiß nicht, ob sich das jetzt aus wirtschaftlicher Sicht gerechnet hat. Also zum einen hat es immer Spaß gemacht, ja, weil das wie so eine kleine Family geworden ist da. Und zum anderen ist es wirklich überschaubar von den Kosten. Also da sind wir echt happy, dass wir das dieses Jahr auch wieder gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt leider keine reine Fachmesse für die Hydraulik. Ne? Die ist immer irgendwo mit integriert, ob es früher bei der Hannover Messe war, durch diese MDA, wo es dann irgendwo zwischendrin die Hydraulikhallen gab. Aber so eine reine Fachmesse für die Hydraulik
fällt nicht
spontan nichts mehr ein. Ne?
Leider nicht, ja.
Und ja, also mal schauen, wie sich das entwickelt. Dann, was mich noch ein bisschen überrascht hat, war das Thema E-Mobilität, gerade im Bereich der Baumaschinen, Landmaschinen. Ich hatte eigentlich gedacht, ja, da kommt jetzt viel mehr, ja, was so elektrische Antriebe angeht. Aber ich glaube, dass es halt relativ schwierig ist, eine Landmaschine komplett batteriebetrieben zu fahren, wenn du dann noch 20 Stunden Ladezeit hast in der Erntezeit, wo das Ding 24 Stunden brummen muss, das wird, glaube ich, eine Herausforderung, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und was halt auch ein Thema ist, ist einfach die Leistungsdichte. Du kriegst mit der Hydraulikkomponente halt wesentlich mehr Leistung auf kleineren Bauraum übertragen wie mit der elektrischen Komponente. Ich denke, ja, da wird sich noch ein bisschen was tun in Zukunft, aber die Hydraulik, weil das auch immer mal wieder so irgendwo gesagt wird, die Hydraulik wird nicht tot sein, die wird weiter existieren und es wird so eine Art Verschmelzung oder es wird immer mehr Integration geben von elektrischen Komponenten in die Hydraulik. Das ist so meine Vermutung auch, ne?
Ja, sehe ich durchaus auch so. Also wir hatten es in dem Podcast mit dem Professor Dr. Niebergall, der hat es ja eigentlich ganz gut gesagt, die Hydraulik kann in vielen Fällen nicht ersetzt werden, sondern es geht eher darum, diese sinnvoll mit den heutigen Technologien zu verzahnen. Ne? Das finde ich eigentlich ganz treffend. Ich hatte auch schon an der einen oder anderen Stelle Berührung, sage ich mal, mit Marktbegleitern, die statt hydraulische Achsen zum Beispiel elektrisch angetriebene Achsen als Kompaktachse angeboten haben. Und ich muss sagen, dass wir in den meisten Fällen aufgrund der Preisstruktur dennoch die hydraulische Achse nachher liefern durften.
Ja, ja.
Es gab definitiv einen einzigen Fall, wo das nicht der Fall war. Und da ging es aber um Themen der Umwelt. Also es war ein Bereich, in dem eine Leckage sehr ungünstig gewesen wäre. Das heißt, man hätte Grund und Boden komplett neu machen müssen, wenn man sich auf hydraulische Achsen entschieden hätte. Also sprich, ich hätte ein komplettes Betonfundament gebraucht mit Abdichtung und Ablaufrinnen und Kanalsystem und sowas, dass falls da irgendwo eine Leckage ist, dass da eben nichts ins Grundwasser geht oder sonst wo. Es war in einem Freizeitpark. Und da war tatsächlich zum ersten Mal so die logische Konsequenz, ja klar, da nehmen wir eine E-Achse. Ne? Da haben wir kein Hydrauliköl, da brauchen wir kein Betonfundament, da brauchen wir keine Abdichtung, brauchen wir kein Rohrleitungssystem etc. und Co. Das war dann tatsächlich günstiger in Summe gesehen, als dass man da extra ein spezielles Gedönse gebaut hätte, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, ja.
Ja.
Von dem ja, ich denke, die Elektrik oder die elektrischen Antriebe haben ihre Daseinsberechtigung, ganz klar, wird auch mehr werden, aber wie du sagst und wie auch der Professor Nieberger im Podcast damals gesagt hat, die Hydraulik wird nicht wegzudenken sein.
Ja, ist so. Ja. Aus diesem Grund gibt's ja die Hydraulik-Initiative, ne? Weil die genau. Eben nicht wegzudenken ist.
Das war eine schöne Überleitung, genau, richtig. Ja, also das Thema Hydraulik-Initiative, das ist auch was mich dieses Jahr wirklich beeindruckt hat, was der Axel Binner da aus dem Boden gestampft hat. Grüße an den Axel. Also die Hydraulik-Initiative ist ja gegründet worden mit dem Hintergrund, gegen den Fachkräftemangel in der Hydraulik anzugehen und hat mittlerweile auch über 80 Mitglieder, wenn ich das richtig
habe. Ich glaube 97 sogar. Wir sind kurz vor der 100 jetzt oder 93 oder so. Kurz vor der 100 auf jeden Fall.
Kurz vor der 100. Also Wahnsinn, was sich da innerhalb eines Jahres getan hat und wie aktiv der Axel das wirklich vorantreibt. Und ich freue mich besonders, dass du und ich da auch tatkräftig unterstützen. Also wir haben ja jetzt die Webseite neu gebaut für die Hydraulik-Initiative. Die geht auch demnächst online. Und du bist ja da auch im Bereich LinkedIn aktiv, was das Thema angeht. Und ich bin gespannt, wie sich das nächste Jahr entwickelt. Der Axel hat da ja noch einiges vor, was ich so mitbekommen habe. Ne?
Ja, definitiv. Da wird es noch einige Highlights geben das nächste Jahr und bestimmt auch darüber hinaus. Ich finde es tatsächlich auch toll und ich finde es vor allem toll, dass das so schnell ging. Also wenn wir uns überlegen, wir haben im Mai wurde die Hydraulik-Initiative offiziell gegründet sozusagen. Ja. Ein paar Monate später gab es dann auch ein Konto zu. Deutscher Staat lässt grüßen, sorry. Dass sowas nicht schneller geht, verstehe ich immer noch nicht, aber ist halt so. Und jetzt haben wir ja wirklich schon Arbeitskreise gebildet mit, sage ich mal, Zusammentun von verschiedensten Unternehmen, von verschiedensten Abteilungen und das funktioniert wirklich reibungslos. Das ist ja, echt schön. Also da sind teilweise große Firmen mit bei, wo sich das Marketing einstellt oder mal einer, sage ich mal, aus dem Bereich Digitalisierung oder sowas. Also das Zusammentun, das Zusammenarbeiten in diesen Arbeitskreisen ist wirklich auch wirklich gut, geht echt voran und es werden ein paar Keypoints besprochen und adressiert, wer was zu tun hat und dann gibt es 4 Wochen später ein Meeting und dann ist das alles schon erledigt. Also echt schön zu sehen, dass man auch firmenübergreifend sowas sinnvoll unterstützen kann und an der Stelle möchte ich doch nochmal alle Hydrauliker dazu aufrufen, auch Mitglied zu werden in der Hydraulik-Initiative. Man kann es zum einen kostenlos, zum anderen aber auch als Beitrag oder mal eine Spende machen. Und ich denke, wenn je mehr Unternehmen sich damit beteiligen, desto mehr können wir auch gemeinsam erreichen und gegenseitig voneinander lernen und profitieren im Sinne von Fachkräften gegebenenfalls.
Richtig, so sieht's aus. Also tolles Projekt. Also sollte man auf jeden Fall Mitglied werden. Ja, was hatte ich noch auf meiner Liste stehen? Ah, ja, das Thema KI. KI ist ja in aller Munde, ne? Also 2025 war ja nochmal so, ja, jetzt kommen noch die KI-Agenten und überall steht KI drauf. Es ist aber nicht überall KI drin. Also ich habe auf der Agritechnica so viel gesehen, wo irgendwas mit KI stand. Völliger Quatsch. Also da ist nicht so wirklich KI drin. Also KI in der Hydraulik. Also ich habe noch nicht wirklich viel gesehen. Ja, wir nutzen KI bei uns intern im Unternehmen, aber jetzt nicht für eine Hydraulikanwendung, sondern einfach um zum Beispiel Prozesse zu automatisieren. Ja, aber jetzt KI in der Hydraulik zum Auslesen von Sensoren vielleicht oder sowas, ist mir jetzt noch nichts auf.
Vermisse ich tatsächlich auch noch. Also sage ich mal jetzt den wirklichen praktischen Anwendungs- oder praktisches Anwendungsbeispiel habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht so gesehen mit KI. Aber lieber Andreas, ich habe da tatsächlich was Interessantes entdeckt. Ich war auf einer Veranstaltung im Rahmen meiner Automotive-Tätigkeiten. Ich bin ja ehemaliger Automobilist sozusagen und ich habe da noch meine Netzwerke zu den ganzen Zulieferern der Automobilwirtschaft und so. Und da war unter anderem ein interessanter Vortrag von einem KI-Spezialisten. Und er hat dann eine Frage gestellt und hat gesagt, was denken Sie denn, wie viel Prozent KI wirklich unseren Arbeitsalltag erleichtert, im Sinne von wie viel Arbeit sparst du dir durch die KI? Ja? Jetzt würde ich, da du ja mit KI arbeitest, würde ich mal gern von dir eine Zahl haben.
Also ich glaube, dass sich das noch im einstelligen Bereich bewegt, und zwar im tiefen einstelligen Bereich, weil es wird viel propagiert, auch in den sozialen Medien, aber effektiv nutzen, tun es die wenigsten.
Sag mal eine Zahl ungefähr.
1%.
Ja, ist tatsächlich ein bisschen mehr, es sind 5. Also es gibt tatsächlich eine Studie, die erstellt worden ist, dass man, wenn man KI sinnvoll einsetzt, dass man bis zu 5% einsparen kann. Einsparen kann. Also im Sinne von Zeit, nicht von Kosten. Ja, also über Kosten, sagen wir, das ist nochmal ein anderes Thema, weil wenn man KI sinnvoll einsetzt, zum Beispiel für eine Vertragsprüfung, kann man natürlich wahnsinnige Kosten sparen. Also da war ein Beispiel, ein großer Automobilist hat 350 verschiedene Zulieferverträge mit verschiedenen Rabatten, Zahlungskonditionen etc. und Co. Wenn jetzt dort mehrere Personen sitzen würden, diese Verträge zu prüfen, dann könnten die natürlich das Optimale rausholen aus den Verträgen und damit wirklich bares Geld sparen.
Ja.
Da das aber keiner leisten konnte personell bisher, hat es die KI gemacht und da sind teilweise bis zu mehreren Millionen Euro übers Jahr hinweg rausgekommen. Also wirtschaftlich gesehen ist es nochmal ein anderes Thema, wie das, was der Einzelne wirklich als Zeit einspart. Ja. Und da gibt es auch ein Modell oder einen Grund zu, und zwar kann man das sozusagen aus der Geschichte ableiten. Und zwar, finde ich super spannend, und zwar 1981 kam ja damals der erste PC, der Personal Computer sozusagen, raus. Und damals war genauso, PC, jetzt wird alles besser, schneller, höher, weiter und sowas. Aber es hat tatsächlich 15 Jahre gedauert, bis zum Beispiel der liebe Jeff Bezos sein Amazon gegründet hat. Also erst zu dem Zeitpunkt, als das die große Vernetzung übers Internet kam, war auch wirklich der Mehrwert des PCs an sich da, der ja heute nicht mehr wegzudenken ist. Also ohne PC geht da tatsächlich leider gar nichts mehr. Und dafür gibt es natürlich jetzt ein Modell, um das auf die KI runterzubrechen, wie das sich da etwa also auswirken könnte. Ne? Weil wie gesagt, 5% ist jetzt noch nicht die Welt. Man geht davon aus, dass so zur Mitte des Jahres 2027 der Wendepunkt kommt.
Ja.
Gibt es verschiedene Gründe zu, aber die gehen wirklich davon aus, dass 2027 wird man so ungefähr bei knappen 105% starten, oder 5% starten, und das geht dann teilweise hoch bis in 2037, 25, 30%. Wirklich nutzen. Und das liegt einfach auch wieder aus der Vernetzung verschiedener Agenten zusammen und auf verschiedene Prozesse runtergebrochen. Also ich glaube, da passiert die nächsten 10 Jahre schon noch wahnsinnig viel, aber es dauert halt noch ein bisschen. Ne? Das ist ein längeres Thema, bis da der große Wendepunkt sozusagen überschritten ist, dass man sagt, Mensch, ohne KI geht's gar nicht mehr. Wie heute mit dem PC. Ohne PC geht's gar nicht mehr. Ist ja tatsächlich so. Ohne KI geht's heute schon auch noch und die KI wird auch immer schlauer. Wenn ich die Zahlen richtig in Erinnerung hatte, bei ChatGPT zum Beispiel ist es so, dass bis vor einigen Updates, ich glaube unter Version 5, wir sind jetzt aktuell bei 5.2, glaube ich, unter 5, also unter der Version 5 hatte die KI einen IQ, wenn man den so vergleichen kann, mit 90 ungefähr. Und ab der Version 5.1, 5.2 haben wir schon 140.
Okay.
Und dann ist natürlich die KI, sage ich mal, dahingehend auch noch ein Stück weit schlauer wie wir, weil die kann sich ja viel mehr Sachen merken. Also wenn du da mal Chat geschrieben hast oder mehrere Chats geschrieben hast, dann greift er sozusagen immer wieder auf diese Daten zurück und kann daraus natürlich wieder andere Ableitungen machen. Wir vergessen ja auch das eine oder andere und wissen das dann nicht mehr. Also da ist, glaube ich, schon noch einiges zu erreichen.
Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass es alles nur auf Wahrscheinlichkeiten basiert und rein mathematisch ist und die denkt einfach nicht, eine KI.
Man ist so, also da gibt es ja auch Fragen, die kann die KI nicht beantworten.
Genau, so ist es.
Ist auch gut so.
So ist es. Ja, ansonsten aus unternehmerischer Sicht, ja, war wieder ein schwieriges Jahr, also das zweite in Folge. Ich meine, die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist ja überall relativ schwierig, also auch bei uns. Ja, das ist natürlich auch in der Hydraulik nicht einfach. Dennoch, so im zweiten Halbjahr wird's ein bisschen besser. Und was für uns dieses Jahr noch ein Highlight war, wir sind ja seit 3 Jahren ISO 9001 zertifiziert und haben jetzt dieses Jahr dann im November unsere Rezertifizierung auch wieder erfolgreich absolviert, auch ohne Probleme, sodass wir jetzt eigentlich die nächsten 3 Jahre wieder erfolgreich die ISO 9001 uns auf die Fahne schreiben dürfen.
Sehr schön. Das macht sicherlich Sinn, ja. Toll. Einwandfrei. Ja, zum Thema schwieriges Jahr möchte ich auch noch was sagen. Wie gesagt, ich bin ja ein bisschen aus dem Automotive-Segment rausgekommen und in die Hydraulik reingekommen vor vielen Jahren. Und ich habe natürlich noch meine Bekannten, Kunden, Freunde, Bekannte, die im Automotive-Business unterwegs sind. Und ich habe natürlich hier in Süddeutschland eine Menge Automotive-Zulieferer. Also egal, ob es der Zulieferer direkt zum Daimler, BMW, Audi, VW ist oder ob es in der zweiten Stufe einer ist oder so. Und man muss wirklich sagen, dass dieses Jahr erschreckend ruhig war. Also wirklich, ich habe teilweise Kunden, die haben dieses Jahr nichts bestellt. Also rein gar nichts. Nicht mal Ersatzteile, keine Filterelemente, keine Ventile, keine Pumpen, keine Motoren, nichts. Einfach nichts. Und wenn du den dann anrufst und sagst, du, hör mal, wie sieht's denn aus? Wir hatten ja eigentlich die letzten Jahre immer wieder gutes Geschäft. Habt ihr keinen Bedarf? Und dann sind die echt maximal auf Sparkurs. Also das kannst du dir gar nicht ausmalen, was bis vor 2-3 Jahren das Thema Flötpflege noch anging. Ne? Wenn du da mit einer vernünftigen Nebenstromfilteranlage gekommen bist und mit einem Konzept, dann haben die gejubelt, haben gesagt, super, sowas haben wir schon lange gesucht, komm, biet an, wir bestellen es und fertig. Ne? Mhm. Keine Chance. Also die letzten Monate keine Chance, da was unterzukriegen. Und das ist natürlich auch dramatisch, was da passiert, wenn du dann in LinkedIn so Beiträge siehst, dass irgendwo ein großer Hochofen abgeschaltet wird für die Stahlproduktion, dass wieder eine Firma insolvent gegangen ist oder dass eine Firma verkauft worden ist von oder an Chinesen verkauft worden ist, die dann runterwirtschaften und das Ding dann platt machen. Mag jetzt nur ein Einzelfall sein. Und die Woche habe ich tatsächlich wieder einen LinkedIn-Beitrag gesehen, die gläserne Manufaktur von VW in Dresden hat, glaube ich, jetzt das letzte Auto produziert. Weil muss man sich mal vorstellen, VW Dresden, da wurde der Phaeton, der Bentley und sowas gebaut, ne, die hören jetzt auf, diese Fahrzeuge da zu bauen. Es wird zwar noch anderweitig weiter genutzt, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das sind schon, sage ich mal, Nachrichten, die hohe Tragweite einfach haben. Ne? Weil man muss sich ja vorstellen, hinter jedem Automobilbauer stecken zig, hunderte, tausende Lieferanten. Ne? Ob das der Büromöbelausstatter, der Bäcker um die Ecke ist oder der Blumenladen oder irgendwelche Zulieferer, die Drehteile, Frästeile, Pressteile oder sonst was machen. Das ist schon heftig, was da geht. Und wenn du mit den Leuten sprichst, die sind verzweifelt. Die sind wirklich verzweifelt. Die wissen nicht, wo es lang geht. Ne? Und ob das Verbrenner aus oder das Aus zum Verbrenner aus, ob das jetzt noch wahnsinnig viel hilft. Ich weiß nicht, ob wir uns den Markt nicht schon komplett kaputt gefahren haben.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es die richtige Strategie ist, wieder auf den Verbrenner zu gehen. Ja, es ist eine Kernkompetenz von uns. Ja, vielleicht kann man einen Verbrenner auch so optimieren, dass er wirklich kein CO2 mehr ausstößt, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber der Trend, der ist ja diese E-Mobilität. Und wenn du dir anguckst, was in China los ist, wie die da Gas geben, ich glaube einfach, wir haben auch ein bisschen das Ganze so ein bisschen vielleicht verschlafen, haben uns vielleicht dazu sehr auch drauf ausgeruht. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, es ist schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig. Und wenn du dir auch anguckst, dass momentan die höchste Insolvenzanmeldungen seit 10 Jahren, also die meisten Insolvenzen seit 10 Jahren angemeldet werden, das ist schon heftig. Und ich glaube, es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist einmal unsere Wirtschaftspolitik, die ja, leider immer noch nicht so ist, wie sich viele erhoffen. Zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten. Als Produktionsstandort ist Deutschland einfach nicht mehr attraktiv. Und das sieht man. Die Firmen wandern ab, die Produktion wandert ab. Viele gehen in den Osten, weil es einfach günstiger ist. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz schnell anfangen, den Schalter umzulegen, sonst wird's richtig dunkel hier bei uns. ich so den Eindruck.
Sehe ich genauso. Also das, sag mal, politisch gesehen gibt es sicherlich die eine oder andere Stellschraube, meine persönliche Meinung, die eine oder andere Stellschraube, an der man die Rahmenbedingungen verbessern kann. Nur was ich die letzten Monate, eigentlich schon die letzten Jahre feststelle, ist, dass wir die ganze Zeit warten. Wir warten dauernd, dass die Rahmenbedingungen wieder besser werden. Ne? Wir warten auf dies, wir warten auf das, ne? Die ganze Zeit auf irgendwelche Investitionszuschüsse, auf irgendwelche L-Bank-Förderungen oder KfW-Förderungen oder hast du nicht gesehen? Ich glaube, wir sollten einfach mal, sorry, dass ich so sage, den Finger aus dem Popo ziehen und wieder anfangen. Ne? Ja. Schaffe Häusle baue, sagt man bei uns im Schwäbischen. Von nix kommt halt nichts. Und wenn ich nur rumsitze und warte, bis irgendjemand da oben in Berlin was ändert, ja, weiß ich nicht. Es kann eventuell noch länger gehen, habe ich so das Gefühl. Und deshalb Vollgas voraus. Es gibt nur eine Richtung und die geht nach vorne. Andere Option gibt es für mich nicht. Ja, und natürlich haben wir es verpennt. Natürlich haben wir es verpennt mit der Automobilgeschichte. Aber wir haben ja noch viele, viele andere Kernprozesse bei uns in Deutschland, die wir vielleicht jetzt pushen können. Und ob es dann die Politik noch rumreißt, das Ruder oder nicht, auf das würde ich mich, wenn ich ein großes Unternehmen hätte, nicht verlassen, sondern ich würde wirklich sagen, Leute, Vollgas voraus. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ja. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, sehe ich genauso. Ja, da sind wir ja eigentlich schon bei der Überleitung fast zum Jahr 2026. Was erwartet
genau
uns? Was erwartet dich? Was hast du für Pläne oder was denkst du?
Also wir werden tatsächlich nächstes Jahr wieder auf etlichen Messen ausstellen. Wie bereits erwähnt, All About Automation, habe ich schon ein paar Mal gesagt, gehe ich jetzt nicht mehr in die Tiefe. Es werden nächstes Jahr 6 Messen werden, die wir uns mit der Westelektronik sozusagen teilen und dort, sage ich mal, vertreten sein werden. Und ich werde natürlich auch wieder die eine oder andere Messe besuchen, so wie die auch. Ich habe mir jetzt tatsächlich heute Morgen mal ein paar Messen angeschaut, die es da nächstes Jahr gibt, die von hydraulischer Relevanz sind, würde ich jetzt mal sagen. Also es mag durchaus sein, dass nicht auf jeder Messe 100% Hydraulik ist, aber zumindest sind wir da vertreten im Sinne der Hydraulik. Ja, wir haben im Januar gleich eine Euroguss 2026. Da ist auch immer das Thema Hydraulik relevant. Wir haben verschiedene Lubricant-Expos nächstes Jahr in Dubai, in USA, in Düsseldorf. Wir haben die Logimat in Stuttgart. Wir haben die Conexpo in Las Vegas. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir zwei nach Las Vegas fliegen, um natürlich nur auf die Messe, ich möchte nur auf die Messe gehen, sonst nirgendwo hin.
Das ist mir schon klar.
Muss ich selber lachen. Und natürlich haben wir in Aachen das IFK wieder. Wir haben eine Fluid Power in Kielce in Polen. Wir haben die Hannover Messe nächstes Jahr wieder, wobei da hydraulisch nichts mehr geht. Wir haben die IFAT, wir haben die SMM und so weiter und so fort. Und eine darf ich nicht vergessen, die EIMA International 2026 in Bologna, Italien. Auch sehr spannend, weil da natürlich eine ganze, ganze Menge hydraulischer Lieferanten und hydraulischer Kompetenz vor Ort sind. Ne?
Genau, also die EIMA ist für mich eigentlich gesetzt. Da war ich eigentlich letztes Mal war ich netter, da konnte ich nicht, aber nächstes Jahr habe ich es auf jeden Fall wieder auf dem Schirm. Ja, Conexpo war ich schon mal, wäre mal wieder ein Besuch wert. Ich glaube, 2026 kriege ich es nicht hin, aber irgendwann da, vielleicht in 3 Jahren, die ist ja alle 3 Jahre, könnte man das mal in Angriff nehmen. Vielleicht werden wir mit unserem Podcast dann so erfolgreich, dass wir eine Einladung bekommen. Also jeder, der uns einladen möchte, kann das gerne tun, ne?
Genau, richtig. Hydrohelden goes international, oder wie war das?
Genau.
Genau, zum Thema Hydrohelden. Erzähl mal, was machen wir denn 2026 mit den Hydrohelden?
Ja, die Hydrohelden machen auf jeden Fall weiter. Also wir werden uns weiter mit spannenden Themen rund um die Hydraulik beschäftigen. Und was wir nächstes Jahr wirklich auf Anfrage auch von Einzelnen machen werden, wir werden gesponserte Podcast-Folgen machen. Wir haben jetzt schon eine gesponserte Podcast-Folge wurden wir gebucht, die wird nächstes Jahr dann veröffentlicht und ja, da freuen wir uns drauf, dass wir da auch so Anklang finden, dass man Interesse hat, uns auch als Podcaster zu buchen.
Genau, und ganz wichtig bei der Geschichte, nur weil sie gesponsert ist, heißt ja nicht, dass wir da irgendwelche sinnfreie Werbung schalten, sondern wir wollen nach wie vor einen gewissen Mehrwert im hydraulischen Sinne bieten. Das heißt, wir machen ausschließlich Podcast-Folgen, wo wir und unsere Zuhörer wirklich von profitieren im Sinne von einem interessanten Produkt oder ein paar Insights zu einer Firma oder haben sie gewusst, dass die Firma XYZ Folgendes auch noch anbietet oder sowas. Na, soll ja schon gewissen Mehrwert bringen, nicht nur einfach stupide Werbung oder sowas. Das machen wir nicht.
Nee, also ganz wichtig, wirklich auch, wo wir davon überzeugt sind, auch von dem Produkt überzeugt sind oder auch von der Firma überzeugt sind. Also wir machen da keine Werbung für, keine Ahnung, irgendeinen Sportartikelhersteller oder sowas, weil das macht in der Hydraulik jetzt nicht wirklich Sinn. Ne?
Macht nicht wirklich Sinn. Ziehen Sie diese Schuhe an, dann sind Sie schneller weg von der Hydraulik, oder wie? Quatsch, nee. An der Stelle möchte ich dann doch auch nochmal ein bisschen Werbung für unseren Hydrohelden-Podcast machen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie innovative Produkte, innovative Prozesse haben, die mit der Hydraulik zu tun haben und Sie sind der Meinung, dass wir davon alle profitieren können, dann sprechen Sie uns gerne an. Dann können wir sicherlich auch für Sie eine interessante Podcast-Folge gestalten. Das war jetzt ein Werbetext.
Das war ein Werbetext. Super. Ja, ansonsten, gut, was habe ich noch als Lösi geplant nächstes Jahr? Wir werden noch ein neues Produkt launchen. Da kann ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Wird auf jeden Fall spannend. Das ist auf jeden Fall hat es was mit Hydraulikmotoren zu tun. Und ansonsten werden wir noch unseren Hydraulik-Shop noch ein bisschen weiter ausbauen. Da sind wir noch massiv dran. Und ja, mal gucken, was das Jahr noch so bringt.
Ja, spannendes Produkt. Da kenne ich schon ein bisschen was zu. Das hat ja nicht nur mit Hydraulikmotoren zu tun, sondern auch mit Steuern und Regeln.
Na, und mit Westelektronik.
Und mit Westelektronik. Das dürfen wir vielleicht an der Stelle auch verraten. Aber wird sicherlich spannend, auch wieder ein tolles Produkt mit Mehrwert. Was haben wir noch nächstes Jahr? Online-Shop. Ne? Investierst du ja wieder ein bisschen Zeit und Geld. Ich auch mit dir.
Genau.
Sozusagen. Ne? Das muss ja tatsächlich sein. Ich darf an der Stelle auch verkünden, wir lassen uns 2026 nach der ISO 27001 zertifizieren. Das heißt, wir gehen Richtung Cyber Security, also IT-Sicherheit, Infrastruktur und sowas. Finde ich tatsächlich ganz wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man heutzutage irgendwie gehackt oder lahmgelegt wird, ist ja durchaus berechtigt und vorhanden. Deshalb habe ich mich jetzt seit den letzten Wochen intensiv mit beschäftigt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass wenn wir was machen, dann machen wir es gleich richtig, dann machen wir die ISO 27001. Die ISO 9001 hätte ich gerne, aber durch das, dass wir gar nicht solche tiefen Prozesse haben wie du, macht es bei uns tatsächlich relativ wenig Sinn. Da ist der Nutzen noch nicht gegeben. Aber wir sind dieses Jahr wieder gut gewachsen und wir wollen weiter wachsen und da gehört dann vielleicht auch mal so eine Zertifizierung dazu. Und ich habe mir immer geschworen, wie gesagt, ich komme aus dem Automotive-Segment, ich kenne die ganzen Zertifikate, ich habe mir immer geschworen, ich hänge mir kein Zertifikat an die Wand, nur dass es an der Wand hängt. Ja. Sondern wenn, dann setzen wir es gleich praktisch richtig um und dann gibt es Dinger und Schuh.
Das ist ja das, was auch der Martin von Marcon, ne, das ist ja der Partner, der uns zertifiziert und
genau.
Der wahrscheinlich auch zertifiziert, auch immer sagt, es macht wenig Sinn, sich so ein Ding nur an die Wand zu nageln, damit man es hat, sondern man sollte das einfach auch leben. Und wenn man es lebt, dann hat man auch was davon. Dann kostet es nicht mehr Geld, sondern dann hat man auch einen gewissen Mehrwert.
Und da muss ich auch wieder sagen, der Marcon passt halt auch wieder in die Welt. Ne? Ich meine, wir sind eine kleine Firma, die Schumacher Technologies. Wir haben nicht allzu viele Mitarbeiter, aber trotzdem gibt es natürlich ein paar Prozesse, die man einhalten muss. Und bisher habe ich wirklich den Eindruck, dass die das wirklich sehr gut berücksichtigen können und auch sinnvoll umsetzen. Ne? Also da gibt es nicht irgendeine Vorlage mit Copy and Paste, die dann einfach, ja, müsst ihr halt auch machen, auch wenn ihr nur 5 Mann seid, ne? Statt 500. Finde ich wirklich cool, wie dieses Thema angehen und auch wie sie informieren und das sozusagen vorbereiten. Bin ich mal gespannt, wie lange wir nächstes Jahr brauchen und wie intensiv wir uns damit beschäftigen.
Ja, da bin ich auf deinen Bericht gespannt. Ja, und ich denke, dann haben wir es, oder?
Dann haben wir es, genau. Dann wünschen wir unseren Zuhörern was genau für nächstes Jahr?
Wir wünschen viel Zuversicht, ein super tolles Jahr 2026 und vor allem, was ganz, ganz wichtig ist, dass jeder gesund bleibt.
Genau, Gesundheit, Erfolg, ein Quäntchen Glück und als allererstes, Andreas, auch an dich an dieser Stelle. Besten Dank für die tollen Podcast-Folgen dieses Jahr. Ich hoffe, es geht so weiter und wird nur noch besser.
Es kann nur besser werden, Lars.
Es kann nur besser werden. Genau.
Danke dir
und an
auch,
der Stelle. Dankeschön, jawohl. Und an der Stelle auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Besten Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Sie Ideen habt, kontaktiert uns gerne. Wenn ihr was hören wollt, kontaktiert uns gerne. Wenn ihr Ideen habt, ebenfalls. Und ansonsten wünschen wir euch im Namen der Hydrohelden eine fröhliche Weihnachtszeit, ein paar besinnliche, ruhige Tage. Und wenn es dann soweit ist, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das wünsche ich auch allen. Dankeschön.
Bis demnächst. Ciao. Ciao. We'll be right back.